Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich heute am 15. Jänner 2013 im Festsaal der Arbeiterkammer bei Wissen fürs Leben. Heute geht es um den Inhalt dieses faszinierenden Buches Miese Stimmung, eine Streitschrift gegen positives Denken und gegen den verheerenden Zwang der Selbstoptimierung, gegen den Terror des Solls. Ein Buch, das der S. Fischer Verlag als provokant und als ungemein befreiend bezeichnet. Autor dieses Buches ist Dr. Arnold Retzer. Er ist Arzt und Psychologe, Universitätsdozent für Psychotherapie an der Universität Heidelberg und Gründer und Leiter des Systemischen Instituts Heidelberg. Lieber Herr Retzer, ich freue mich sehr, dass Sie diesen Termin für uns reserviert haben, dass Sie aus Heidelberg angereist sind, dass ich die Möglichkeit habe, jetzt mit Ihnen zu reden und dass Sie uns...
Ich freue mich, dass Sie das zweite Mal schon das Wagnis eingegangen sind, mich einzuladen, was mich besonders ehrt natürlich.
Schön. Und ich freue mich darauf, dass Sie uns erklären werden, warum das positive Denken so schlecht und der Zwang zur Selbstverbesserung so gefährlich ist. Hans Rauscher, einer der gescheitesten Zeitungskolumnisten, die wir in Österreich haben, der hat am 5. Jänner im Standard geschrieben, der Pegel an öffentlich verkündeten Dummheiten, Nichtigkeiten und blanker Desinformation ist inzwischen sehr hoch. Ich kann mir vorstellen, dass eine ähnliche Erkenntnis eben über diesen hohen Pegel an Dummheiten, Nichtigkeiten und blanker Desinformation, dass das für Sie auch die Triebfeder oder die Motivation war, dieses Buch zu schreiben, oder war es etwas ganz anderes?
Also mit einem gewissen Maß an Dummheit hat man immer zu rechnen. Insofern war das nicht der Ausschlaggebende. Was mich in den letzten Jahren immer mehr beschäftigt hat und was mir ein Stück weit die gute Laune verdorben hat, ist, dass ich das Gefühl habe, wir sind umzingelt von Vorstellungen, von Vorschlägen, wie wir gut gelaunt sein sollen. Wir sind fast zum Zwang des Dauergrinsens aufgefordert. Wenn Sie heutzutage in eine Buchhandlung gehen, Sie sind ja umzingelt von Glücksratgebern, von Ratgebern, die Ihnen sagen, wie Sie gucken sollen, wie Sie sich bewegen sollen und Ähnliches, um gut gelaunt und fröhlich zu sein. Und das ist mir ziemlich auf den Geist gegangen und hat meine gute Laune verdorben. Und was auch noch ein Grund war, in meiner eigenen Profession, also unter Psychologen, unter Psychotherapeuten, hat sich etwas breit gemacht, was ich für hochproblematisch halte, nämlich auch mitzuspielen bei dieser Aufforderung, gut gelaunt zu sein. Und dabei, also nicht nur die Frage der Dummheit, sondern die Nebenwirkungen dieser Aufforderung des Solls zur guten Laune, der Zwang zur guten Laune, ist bei mir, aber was ich auch beobachte bei anderen, häufig die schlechte Laune. Insofern hat der Grafiker des Fischer Verlages, ich finde, das genial gemacht. Also ich hatte da nicht meine Finger im Spiel, aber ich habe das Gefühl, der hat viel verstanden, indem quasi die Form eines Smileys auf das Buch gedruckt worden ist, mit dem Inhalt mieser Stimmung. Sodass hier der Grafiker, glaube ich, verstanden hat, dass der ständige Zwang zur guten Laune, zum Dauergrinsen, einem die Laune verhageln kann. Also wie, wenn man so will, die Aufforderung zur guten Laune, schlechte Laune erzeugt. Das waren ein paar Gründe.
Okay. Davon, dass wir allmählich verblöden, weil es so viel öffentlich verkündete Dummheiten, Nichtigkeiten und Falschinformationen gibt. Davon war offenbar auch Albert Einstein überzeugt, denn er hat gesagt, wichtig ist, dass wir uns unaufhörlich selbst hinterfragen. Doch das Problem beim Hinterfragen ist, die Menschen glauben viel lieber eine Lüge, die sie schon 100-mal gehört haben, als eine Wahrheit, die ihnen völlig neu ist. Dennoch wollen wir mit diesem Gespräch jetzt versuchen, einige dieser öffentlich verkündeten Dummheiten, Nichtigkeiten und Falschinformationen zu demaskieren und einen Weg zu zeigen für eine realistische Selbsteinschätzung, die dann auch eher eine gute Laune erzeugt. Sie beginnen Ihr Buch mit der Frage, was ist eigentlich los mit uns? Denn Sie haben einen seltsam zwiespältigen Befund entdeckt im Hinblick auf die Glaubensbekenntnisse unserer Kultur auf der einen Seite und im Hinblick auf die Stimmung der Menschen, die Sie schlussendlich ja auch in Ihrer Praxis behandeln. Könnten Sie uns diesen Zwiespalt, diesen Widerspruch schildern?
Ja, also uns wird nahegelegt, dass wir noch nie so gute Bedingungen hatten, so gute Chancen hatten, glücklich, gut gelaunt und guter Laune zu sein. Ja? Also uns wird das nahegelegt, dass das so sein soll. Wir werden aufgefordert, wie ich das vorhin gesagt habe, diese gute Laune zu erzeugen. Und auf der anderen Seite müssen wir beobachten, dass es noch niemals so viele Menschen gab, die die Diagnose Burnout oder Depression hatten. Also die Stimmung ist, wenn man so will, maximal schlecht. Und gleichzeitig gibt es die Vorstellung, man müsste eigentlich guter Laune sein. Und diesen Zusammenhang, dieser Widerspruch, der hat mich interessiert, beziehungsweise ich habe mir dann die Frage gestellt, ob es möglicherweise gar kein Widerspruch ist, sondern ein Zusammenhang besteht. Je mehr wir aufgefordert sind, gute Laune zu haben, umso problematischer für uns selbst, umso negativer erscheint es dann, wenn wir dieser Aufforderung nicht genügen, wenn wir also schlechter Laune sind. Also um das nur mal deutlich zu machen, in Deutschland, in Österreich ist das wahrscheinlich ganz anders, in Deutschland gibt es nach Angaben des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie in München, gibt es 8 Millionen behandlungsbedürftiger Menschen, die die Diagnose Depression bedürften. Ja? Und die Steigerungsraten sind ungeheuer. Die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, rechnet damit, dass im Jahr 2020 Depressionen und ähnliche Zustände den Platz Nummer 2 aller Krankheiten, aller einschränkenden Krankheiten einnimmt. Also wir haben eine ungeheure Aufforderung dazu, glücklich zu sein, fröhlich zu sein. Uns wird gesagt, dass es noch nie bessere Bedingungen gab. Und auf der anderen Seite massive Steigerungsraten von schlecht gelaunten, depressiven und Burnout-Klienten.
Es ist eben die Frage, wie man diesen Widerspruch erklärt. Ich kann mir vorstellen, dass die Anhänger des positiven Denkens, die Fans von Joseph Murphy, von Jürgen Höller.
Sie merken, bei dem Namen, wenn der Name schon auftaucht, ja, das war kein Zufall.
Die Fans von Jürgen Höller, von Dale Carnegie, von Paulo Coelho und von vielen anderen Verkündern des positiven Denkens, die werden sagen, ja, das ist ja klar, die 8 Millionen oder in Österreich die knapp 1 Million, die als depressiv gilt und die auch entsprechende Medikamente bekommt, die denken eben zu wenig positiv. Die haben zu wenig sich angestrengt und drum geht es denen so schlecht.
Sehen Sie, genau das ist die Konsequenz daraus. Also jemand, der mies gelaunt ist, der verzweifelt ist, der schlecht gelaunt ist, der bekommt jetzt auch noch gesagt, dass er nicht richtig denkt und nicht richtig fühlt. Das heißt, mein Buch habe ich geschrieben, unter anderem auch als eine Würdigung derjenigen, die nicht auf der Höhe der guten Laune sind. Das heißt, wenn man depressiv ist, wenn man Burnout hat, wenn man schlecht gelaunt ist, wird man unter Umständen von den Anhängern, von den Menschen, ich will jetzt den Namen nicht wiederholen, damit es hier nicht wieder kracht, ja, werden sozusagen noch für schuldig erklärt, dass sie diesen Gefühlszustand haben. Ja? Also wenn ich mir in meinem Buch eine Rolle angemaßt habe, dann wäre es die Rolle einer Ratingagentur. Mir geht es darum, Vorstellungen, Gedanken, Glaubenssysteme, die in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur aus meiner Sicht zu hoch bewertet sind, auf AAA abzuwerten. Und dazu gehört auch der Zwang zur guten Laune und zum Dauergrinsen. Und andere Werte oder Phänomene wie Verzweiflung, schlechte Laune, missgelaunt sein, aufzuwerten, um die zumindest wieder in eine vertretbare Balance hineinzubringen und gleichzeitig eine Würdigung derjenigen, die schlecht gelaunt sind.
Ich habe das Buch mit großem Genuss gelesen und mir haben auch sehr viele Formulierungen wunderbar gefallen, dass ich einige dieser Formulierungen im Verlauf des Gesprächs auch immer wieder zitieren möchte. Und das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, das formulieren Sie in der Einleitung so wuchtig. Ich möchte zeigen, wie sich Zeitgeist, Kultur, Weltverständnis, Lebensentwurf und unsere schlechte Stimmung, unsere Ängste und Depressionen wechselseitig bedingen. Und dass das bisher für tauglich Gehaltene heute offensichtlich einem neuen Denken Platz machen muss. Krisen bieten die Chance, bisher gültige und hochgehaltene Werte zu hinterfragen und zu neuen Bewertungen zu kommen. Diese Chance soll hier genutzt werden. Es wird eine Abwertung bisher hochgejubelter Werte vorgenommen und eine Aufwertung bisher abgewerteter Phänomene. Abgewertet, weil abgewirtschaftet werden in diesem Buch Heldentum, blindes Festhalten an Hoffnungen, das Ideal der Fehlerlosigkeit, Werte wie Erfolg, Spaß, Autonomie, Selbstbewusstsein, Selbstwirksamkeit, Optimismus, Gewissheit, Wissen und Glaubensfestigkeit. Diese Wertvorstellungen haben nicht nur in die Krise geführt, sondern auch zu den weithin beklagten, erlittenen und bekämpften miesen Stimmungen. Aufgewertet, weil dringend benötigt werden dagegen Zustände und Phänomene wie Angst, Trauer, Hoffnungslosigkeit, Pessimismus, Abhängigkeit, Ungewissheit und Ungläubigkeit, Fehlerhaftigkeit, Scheitern, Katastrophen und der Tod. Ihre Aufwertung kann nicht nur aus der Krise führen, sondern auch zu besserer Stimmung beitragen. Ich möchte das Gespräch so führen, dass ich jeweils zwei Werte, Tugenden, Verhaltensweisen herausnehme, die abgewertet gehören, weil sie abgewirtschaftet haben, und zwei, die aufgewertet haben, weil wir sie dringend benötigen. Abgewertet, erstes Beispiel, das Heldentum. Wir haben ja im vergangenen Herbst etwas Seltsames erlebt, diesen Stratosphärensprung von Felix Baumgartner, und der hat den Fernsehstationen weltweit einen unglaublichen Zuschauerrekord beschert. Das hat also gezeigt, wir bewundern Helden. Wir wären selbst gern ein Held oder eine Heldin, ein Superstar, ein Topmodel. Es gibt auch entsprechende Sendungen, Deutschland sucht einen Superstar, Deutschland sucht das Topmodel. Wir wären auch gerne ein Millionär oder noch besser ein Milliardär. Wir brauchen doch solche Vorbilder, sagt uns der sogenannte Hausverstand. Und Sie werten das ab. Was haben Sie gegen Helden?
Also zunächst einmal bin ich ins Grübeln gekommen, ob das ein österreichisches Phänomen ist, dass man irgendwo aus 30.000?
Naja, über 30 Kilometer. Ja.
Oder ob das ein menschliches Phänomen ist. Ich bin noch nicht entschieden, also ob das möglicherweise was Österreichisches ist. Aber warum finde ich das abgewertet? Abgewirtschaftet, abgewertet heißt nicht, dass ich das aus der Welt schaffen will oder gar aus der Welt schaffen kann. Nur die Besonderes, die besonders eindeutig positive Bewertung dieser Phänomene, die möchte ich ein bisschen in Relation stellen. Also was ist ein Held? Ein Held ist jemand, der das Gewöhnliche, das Durchschnittliche nicht mag, der sich unterscheiden will von den Normalen, also sozusagen von denen, die keine Helden sind, dem es fremd ist, das Zögern oder Zaudern, der nichts mehr fürchtet als das Aufgeben oder die Niederlage. Das wird uns dann verkauft als besonders mutiges Heldentum, aber aus meiner Sicht wird damit verschattet, was die negativen Konsequenzen dieses Heldentums sein können. Das heißt, der Held ist einer, der anknüpfend an antike Vorstellungen versucht, göttliche Qualitäten anzunehmen, sich vom Menschen zu entfernen. Es gelingt ihm wahrscheinlich nur, ein Halbgott zu sein. Ein Halbgott zeichnet sich dadurch aus, dass er sterblich ist. Das heißt, er scheut, wenn man so will, den Tod, die die Gefährdung, ja, ist aber gleichzeitig immer noch gefährdet, weil er ein Mensch ist. Ja. Achilles hatte die berühmte Ferse, der Held Siegfried hat das Lindenblatt, was zwischen den Schultern kleben geblieben ist und ihn verwundbar macht. Was sind keine antiken Helden, sondern was sind die hochproblematischen aktuellen Helden? Ich will Ihnen einen Held kurz vorstellen, um deutlich zu machen, dass dieses Heldentum etwas ist, was tödlich sein kann. Und zwar ist das ein deutscher Wirtschaftsmensch, Adolf Merkle. Heißt er, vielleicht haben Sie den Namen schon mal gehört. Das ist ein Mensch, der aus kleinsten Verhältnissen stammt und sich heldenhaft ein Riesenfinanzimperium, ein Riesenwirtschaftsimperium zusammengebaut hat. Es soll ein ganz bescheidener Mensch gewesen sein aus Schwaben, der mit dem Zug immer in der zweiten Klasse gefahren ist, obwohl er einen Milliardenbesitz hatte und sich sicher die erste Klasse leisten konnte. Und er hat sich ein Imperium zusammengebaut und sein wichtigster Grundsatz war, unabhängig zu sein, von niemandem abhängig zu sein, so wie der Held, dem es eine Ehre ist, wenn man so will, von keinem gewöhnlichen Sterblichen abhängig zu sein. Der hat sich mit VW-Aktien verzockt an der Börse und kam in finanzielle Schwierigkeiten. Schwierigkeiten, die wir uns alle, glaube ich, wünschen würden. Das heißt also, er hatte immer noch genug, ja. Und er musste einen Teil seines Wirtschaftsimperiums verkaufen. Möglicherweise einen Teil, den Sie auch kennen, nämlich die Pharmafirma Ratiopharm. Die gehörte zu seinem Firmenkonsortium dazu. Der musste sie verkaufen. Und kurze Zeit, nachdem er sie verkauft hat, hat er sich in der Nähe seines Heimatortes von einem Nahverkehrszug hinrichten lassen. Das heißt, der hat einen Suizid begangen, hat sich von einem Zug umbringen lassen. Was ist da passiert? Der Held ist einer, der die Kontrolle behalten muss, der, wenn man so will, nie aufgibt, der die Dinge nicht in andere Hände gibt oder ähnliches. Und das war eine Vorstellung, die der Held Adolf Merkle bis zum Schluss nicht aufgegeben hat. Der Suizid ist sozusagen die äußerste Form der Heldentat. Wir haben es nicht in der Hand, wann wir sterben und wie wir sterben, aber wir haben es in der Hand, wenn wir von eigener Hand sterben. Das heißt, das Grundprinzip, das heldische Grundprinzip von Adolf Merkle, nämlich alles unter Kontrolle zu haben, alles in der Hand zu haben, hat er konsequent bis zum Schluss durchgehalten. Das wäre ein Beispiel für die hochproblematische Vorstellung des Heldentums.
Für die negativen Folgen und umgekehrt würde es eben heißen, dass all das, was der Held verachtet, das wäre für eine realistische Selbsteinschätzung und für eine lebensfreundliche Haltung wichtig, eben zu erkennen, dass man eben nicht die Kontrolle über alles hat, dass man abhängig ist, dass Zaudern und Zögern auch ganz wichtig sein können. Also eben, dass man auch hier die Wertungen einfach ändert.
Genau. Und auch einkalkuliert, dass kein Held zu sein durchschnittlich sein kann und unter Umständen sogar langweilig sein kann. Aber das ist auch das, was man sozusagen auch da einkalkulieren muss.
Solche Beispiele, wie das jetzt erwähnte, beschreibt Arnold Retzer zahlreich in seinem Buch. Also das ist nicht nur allgemein, sondern eben ein anderes Beispiel, das man bei uns ja auch mitbekommen hat. Ein Held war der deutsche Dormann, Enke hat er geheißen, der genauso durch Suizid geendet hat. Und der Suizid führt uns auch zu einem zweiten Beispiel, das abgewertet gehört, die Hoffnung. Also wenn man das zum ersten Mal liest, muss man irgendwie schlucken oder dann schreiben sie, wir hoffen uns zu Tode als Überschrift und wir hoffen uns bankrott. Und das sind nicht nur sozusagen reißerische Formulierungen, sondern das ist wörtlich gemeint, eben Hoffnung kann eben zum Tod und in den Bankrott führen.
Ja. Hoffnung, also dass Sie geschluckt haben und sowas, als Sie das gelesen haben, ist verständlich, weil Hoffnung ist einer der Werte in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft, die eindeutig einen positiven Wert zugeordnet bekommen. Vielleicht noch vergleichbar mit Liebe. Das ist auch so was Ähnliches. Obwohl inzwischen jeder weiß, dass die Liebe nicht nur positiv sein kann, ja, sondern die Liebe ist ja auch ein Angriff auf die Autonomie desjenigen, der liebt oder der jemand anderen liebt. Das heißt, die Hoffnung ist ein großer positiver Wert, wo, wenn sich jemand hinstellt und diese Hoffnung in Frage stellt, der wird schon für merkwürdig, vielleicht sogar behandlungsbedürftig, auf jeden Fall für defätistisch gehalten. Ja. Und dabei weiß der Volksmund eigentlich schon alles. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Vorher ist alles andere tot. Ja? Also man kann sagen, leider stirbt die Hoffnung zuletzt, weil der Weg der Hoffnung ist sozusagen von Leichen gepflastert. Ja? Die Hoffnung ist etwas, was natürlich die Energie, die Kraft zur Verfügung stellt für das Vorwärts. Ja? Die Hoffnung hat eine interessante Eigenschaft, und zwar, dass die Hoffnung durch die Enttäuschung nicht weniger wird, sondern mehr wird.
Ja? Typisches Beispiel Spieler, ein Spieler.
Ein Glücksspieler, ja, der die Hoffnung hat, was weiß ich, im Roulette, indem er auf eine bestimmte Zahl sitzt, zu gewinnen. Wenn dem die Hoffnung enttäuscht wird, die Zahl kommt nicht. Bei dem verstärkt sie jetzt die Hoffnung, dass beim nächsten Mal diese Zahl mit einer größeren Wahrscheinlichkeit kommt, weil sie bisher nicht kam. Das heißt, die Hoffnung ist eine Aktivität, die uns dumm macht. Wir werden von ihr, wenn man so will, zu Geschwindigkeiten, zu Entwicklungen angestiftet, angefordert, die unter Umständen uns an die Wand fahren lassen. Ich glaube zum Beispiel, dass der Finanzcrash in den letzten Jahren durch Hoffnung zumindest mit erklärbar wird. Dort wurde die Hoffnung, dass man bestand die Hoffnung, viele haben die für sich angenommen, die Hoffnung, dass man immer noch höhere Renditen erzeugen kann, ja, mit immer weniger Einsatz. Es wurden dann Kredite aufgenommen, um in fragwürdige Finanzprodukte zu investieren und Ähnliches. Mit Vollgas, mit zunehmender Geschwindigkeit, das Benzin, der Antrieb war die Hoffnung, mit Vollgas an die Wand, das nennt sich dann der Crash. Ja. Die Hoffnung,
wollten Sie was sagen? Ja, passt, vielleicht kann ich das also eben bei der Finanzkrise auch ein eigenes Kapitel in dem Buch, wie die Hoffnung dort eben oft zum Bankrott und auch zu sehr vielen Suiziden geführt hat in den letzten Jahren. Aber mir ist ein persönliches Thema sehr wichtig. Sie sprechen vom Hoffnungsnebel, der den Blick trübt. Und Sie schreiben, damit die Hoffnung zuletzt stirbt, benötigt sie Schönfärberei, Verschleierung, Desinformation, Lügen, Betrug oder auch einfach nur Dummheit. Wer Hoffnung hat, ist meist nur schlecht informiert oder weigert sich, Informationen zur Kenntnis nehmen oder informiert andere schlecht. Das ist, wie gesagt, wenn man das so liest, starker Tobak, schwer verdauliche Kost. Doch Sie erklären das im Buch sehr einleuchtend am Beispiel einer so gefürchteten Krankheit wie Krebs. Welcher Hoffnungsnebel wird bei Krebs erzeugt?
Das ist ein gutes Beispiel. Also zunächst einmal will ich nochmal festhalten, wer Hoffnung hat, ist meist nur schlecht informiert oder informiert andere schlecht. Es gibt seit einigen Jahrzehnten, so etwa seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, gibt es die Vorstellung und einige Scharlatane, die damit Bestseller erzeugt haben und durch die Welt reisen, dass eine bestimmte Art von richtigem Erleben und Denken gut gegen Krankheit wäre. Also gut dafür, dass keine Krankheiten entstehen, dass man gesund bleibt oder wenn man krank ist, sich über das richtige Denken und Erleben wieder gesund machen kann. Ja? Und das sogar bei Krebs. Ja? Und sozusagen das positive Denken, das positive Erleben als eine wichtige Voraussetzung, damit der Krebs besiegt werden kann. Stellen Sie sich vor, bei Ihnen ist ein Krebs diagnostiziert worden und Sie haben jetzt die Vorstellung sich zu eigen gemacht, dass Hoffnung, optimistisches Kämpfen, hoffnungsvoll in die Zukunft gedacht, gut gegen Krebs ist. Sie belegen vielleicht sogar einen Kurs oder Sie lassen sich auf diese Scharlatanerie an, dass man irgendwelche Antikörperzellen imaginieren soll, die dann an den Krebszellen kratzen und Ähnlichem. Ja? Das machen sie, sie zwingen sich wirklich positiv zu denken, was allein schon wenig Spaß macht, aber sie machen es. Und dann gehen sie zur nächsten Untersuchung. Jetzt haben sie nicht nur einen Krebs, sondern sie haben zusätzlich auch noch Lungen- und Hirnmetastasen. Jetzt sind sie nicht nur todkrank, sondern sie sind auch noch schuld daran, dass sie Lungenmetastasen, Hirnmetastasen haben. Weil es ist ihnen ja gesagt worden, vielleicht haben sie es sogar geglaubt, dass wenn sie die richtige Einstellung, die richtige hoffnungsvolle, optimistische Einstellung ihrem Krebs gegenüber haben, dass sie die Hoffnung haben können, die Chance haben können, diesen Krebs zu besiegen. Jetzt sind sie nicht nur todkrank, sondern sie sind auch noch schuld daran. Das ist, finde ich, eine ganz schreckliche Konsequenz dieser Hoffnungsgeschichte. Ja. Und die Fakten, wenn man so will, die Dummheit.
Das wollte ich fragen, was sind die Fakten? Wie schauen die aus?
Die Fakten sind so, es gibt keinerlei Beleg dafür aus vielen Untersuchungen, dass bestimmte Einstellungen, wie immer sie seien, positiv, negativ oder wie auch immer, in Zusammenhang stehen mit Krebsentstehung. Also es gibt nicht irgendeine besondere Form von Krebspersönlichkeit oder Einstellung zum Leben, Optimismus, Pessimismus, was Krebs erzeugen kann. Und es gibt auch keine nachgewiesene, eindeutige Erlebniszustände, also Hoffnung oder Positives, was positiven Einfluss auf den Krebs nehmen kann. Die Ergebnisse sind sehr widersprüchlich. Vor einigen Jahren hat man auch in Wissenschaftskreisen noch geglaubt, eine optimistische, kämpferische Position sei unter Umständen gut für längere Überlebensraten. Inzwischen weiß man aus Untersuchungen, dass in Untersuchungen sich sogar herausgestellt hat, dass Resignatives, den Sand in den Kopf stecken, mit guten Überlebensraten einhergehen kann. Das heißt, genaueres wissen wir nicht. Wir wissen sogar, dass der scheinbare Zusammenhang zwischen Stress und Krankheiten oder Krebs so nicht gesichert ist. Aus vielen Untersuchungen wird deutlich, dass die Hälfte der Studien meist zeigt, es gibt keinen Zusammenhang. Häufig gibt es sogar einen Zusammenhang, der aber wiederum nur teilweise in den Studien auftaucht, dass die Abwesenheit von Stress ungünstig ist für Krankheiten oder für Gesundheit. Das heißt, wenn man so will, das ist eindeutig, dass dort Scharlatanerie betrieben wird, dass dort, man könnte, also im Falle der Illusionen über das richtige Erleben, Krebs zu bekämpfen, muss man fast von kriminellen Handlungen reden, finde ich, angesichts dessen, was man da so erzeugt, die mit Hoffnung verknüpft sind.
Also das ist ein typisches Beispiel und ich sage das auch, weil einige Freundinnen von der Frauen-Selbsthilfe nach Krebs hier sind, die ja massiv darunter leiden, weil die haben eben auch immer erfahren, dass man sagt hat, ja, du musst halt positiv denken, du musst mehr Hoffnung haben, du musst optimistischer sein. Die werden ja bombardiert mit solchen Ratschlägen. Aber eben, es hilft nichts, es gibt keine Fakten, dass das günstig wäre und es verschlechtert eben die Stimmung, weil man doppelte Schuldgefühle hat, Schuld, dass man krank geworden ist und Schuld, dass man auch nicht gesund geworden ist.
Vielleicht darf ich kurz etwas zitieren. Also ich zitiere mich nicht dort, insofern ist es vielleicht erlaubt, sondern eine Patientin als Reaktion auf diese Hoffnungs- und Optimismusdiskurse. Sie sagt, obwohl ich die Behandlung befolge, obwohl ich den weiten Weg zurückgelegt und mich von allen negativen Gefühlen befreit und allen vergeben habe, obwohl Meditation, gesunde Ernährung, Sport und Vitamine Teil meines Lebens geworden sind, kommt der Krebs immer wieder zurück. Habe ich etwas nicht verstanden? Ich bin überzeugt, dass ich ihn besiegen werde, doch mit jeder Diagnose fällt es mir schwerer, mir eine positive Einstellung zu bewahren. Daraufhin sagt Herr Schoppers, das ist einer dieser Scharlatane, in seiner Antwort auf diese Äußerung, Sie müssen einfach damit fortfahren, bis der Krebs endgültig weg ist. Ich weiß, es ist entmutigend, dass er zurückkehrt, nachdem Sie so große Fortschritte gemacht haben, aber manchmal ist der Krebs einfach recht hartnäckig und dann bedarf es eines äußeren Maßes an Beharrlichkeit, um ihn endgültig zu besiegen. Ich glaube, mehr muss man dazu nicht sagen.
Und noch einmal, um es zu unterstreichen, eben auch Hoffnungslosigkeit, den Krebs verleugnen, das hat keine negativen Auswirkungen auf den Verlauf der Krebskrankheit.
Ich glaube sogar, dass es nicht für den Krebs, aber für manch andere Dinge etwas sehr Nützliches sein kann. Ich glaube, dass viele Patienten abgelenkt sind von durch diese Hoffnung, die sie unberechtigterweise möglicherweise haben um wichtige Dinge vor dem vielleicht unvermeidbaren Tod in Ordnung zu bringen. Also ihre Dinge zu regeln, sich mit ihrer Familie auseinanderzusetzen und Ähnliches. Und die Hoffnung führt dazu, dass unter Umständen die Dinge, die wichtig wären, nicht in Angriff genommen werden können.
Noch etwas Wichtiges, was dazu gehört. Letzte Hoffnung ist für viele Beten. Man sagt dann ja oft eben, da hilft nur noch Beten. Und siehe da, es gibt heute ja auch wissenschaftliche Studien, die beweisen, dass Beten hilft. Wie ist das mit dem Beten?
Aber ganz, ganz wenige, weil kaum jemand sich dem Vorwurf der Blasphemie aussetzen will, weil Beten empirisch zu untersuchen ja schon ein blasphemischer Akt ist. Man muss ja nur glauben. Ja? Also, Beten kann helfen, ja? Aber möglicherweise dafür, dass jemand im Gespräch, im imaginären Gespräch, sich selbst auf die Schliche kommt, so verstehe ich sozusagen das Gebet, wenn man so will. Ja? Was aber formal unter Umständen keinen Unterschied macht, als dass man seinem Lieblingshund etwas erzählt, der ja auch einen häufig durch mangelnde Kommunikation nicht stört bei der Anfertigung eigener Gedanken. Was ich schildere, eine Studie, die die Wirkung von Fürbitten auf körperliche Erkrankung untersucht. Also eine der wenigen Studien, weil sich das kaum jemand traut. Eine sehr interessante Studie, eine große Anzahl von herzkranken Patienten, ich glaube insgesamt fast 2000 in den USA, die vor einer Bypass-Operation standen. Und für die in unterschiedlichen klösterlichen Einheiten, in drei klösterlichen Einheiten, Fürbitten vollzogen worden. Also Fürbitten sind Bitten darum, dass es einen günstigen Verlauf gibt, keine Komplikationen, keine Todesfälle und Ähnliches. Sie kennen diese Fürbitten. Ja? Diese Fürbitten wurden standardisiert, also sozusagen, dass jedes Gebet in jeder klösterlichen Einheit etwa ähnlich abläuft, ja. Und dann wurde folgende Situation beschrieben. Die Hälfte der Bypass-Patienten vor der Bypass-Operation, für die wurde gebetet, für die andere Hälfte wurde nicht gebetet. Das erste Ergebnis ist da, dass es keinen Unterschied macht in den Komplikationsraten im Hinblick auf die Gruppe, für die gebetet wurde oder für die nicht gebetet wurde. Dann wurde die Gruppe, für die gebetet wurde, nochmal unterteilt in zwei Gruppen. Und zwar eine Gruppe wusste davon, dass für sie gebetet wurde, die Patienten, und die andere wusste nicht davon, dass für sie gebetet wurde. Und jetzt entstand das interessante Ergebnis, dass diejenigen, für die gebetet wurde und die wussten, dass für sie gebetet wurde, eine signifikant höhere Komplikationsrate sich eingestellt hat nach der Bypass-Operation.
Ja? Also das Gegenteil von dem, was erwartet wurde.
Genau. Ja. Also Schlussfolgerung wäre zumindest in dieser Studie, was Fürbitten angeht und gemessen an der Komplikationsrate nach Bypass-Operationen, Beten nützt nichts. In manchen Fällen kann sie sogar schädlich sein.
Sie zitieren noch eine andere Studie, bei der man dann bei genauerer Betrachtung merkt, dass hier auch irgendwie geschwindelt und gefälscht wurde.
Ja. Also es ist eine Studie, die in Südkorea gemacht worden ist, und zwar die In-vitro-Fertilisation von Frauen, die ein Kind, also künstliche Befruchtung, so etwas verkürzt ausgedrückt. Ja. Und für die Gruppe wurden Fürbitten gemacht. Also die Fürbitten bestanden wieder in klösterlichen Einheiten. Die hatten ein Bild vor sich sozusagen, für wen sie die Fürbitten machen. Und es wird dann berichtet in einem renommierten Journal, dass bei denjenigen, die, für die diese Fürbitten gemacht worden sind, die fast doppelt so viel Schwangerschaften waren, als in der Gruppe, für die keine Fürbitten durchgeführt worden sind. Ja? Also man spricht auch von dem Wunder von Seoul. Dann waren ein paar Leute skeptisch und sagten, das wollen wir mal genauer untersuchen, haben sich die Studienprotokolle geben lassen. Und es hat sich herausgestellt, dass das alles gefälscht war. Ja? Das heißt, auch dort ist die Hoffnung, die sich auch mit der Methode von Beten und sowas verbindet, unter Umständen nicht nur eine, die schlecht informiert, sondern die unter Umständen auch desinformiert und Lügen verbreitet.
Dürfen wir noch einmal zwei Gläser Wasser haben? Gabi, oder bitte? Das wäre sehr fein. Danke. Also, das waren zwei Beispiele, Heldentum und Hoffnung als Eigenschaften, die abgewertet gehören. Und ich möchte zum Schluss noch einmal zitieren, was Arnold Retzer am Schluss dieses Kapitels schreibt. Die Hoffnung, die gute Stimmung verbreiten soll, hat erhebliche Nebenwirkungen. Hoffnung lässt sich meist nur erzeugen und vor allem aufrechterhalten, wenn man selbst erheblich unter seinem Niveau bleibt. Sich nicht informieren, Informationen ignorieren, dumm bleiben oder sich auch nur dumm stellen, strengt an und wird zu einer erheblichen Belastung. Nur ein kleiner Schritt ist es dann dorthin, wo Hoffnung nur noch durch Lügen, Betrug und Schönfärberei gerettet werden kann oder wo es gelingt, Lügen für Wahrheit, Betrug für Ehrlichkeit und Schönfärberei für Realismus zu halten. Diese vielfältigen Belastungen und Anstrengungen können überfordern und die Lebensqualität erheblich einschränken. Müdigkeit breitet sich aus, noch mehr, man wird lebensmüde. Wir haben es also mit einer Situation zu tun, in der die Absicht, positive Stimmung durch Hoffnung zu erzeugen, ganz miese Stimmung zur Folge hat. Positives, hoffnungsvolles Denken lässt einen im konkreten wie auch im psychologischen Sinne verarmen. Man kann sich dabei selbst abhanden kommen. Im Buch finden sich, wie gesagt, noch viele andere hochgejubelte Werte, die abgewertet gehören, wie Erfolg, Spaß, Autonomie, Selbstbewusstsein, Selbstwirksamkeit, Gewissheit, Glaubensfestigkeit, alle, wie gesagt, belegt mit einzelnen Beispielen und mit Studien. Lesen Sie nach, es lohnt sich. Wir machen jetzt einen Sprung zu den Phänomenen und Zuständen, die in unserer Kultur einen schlechten Ruf haben, die aber nach Ihrer Meinung aufgewertet gehören. Aufgewertet, weil dringend benötigt, schreiben Sie, gehören Angst, Trauer, Hoffnungslosigkeit, Pessimismus, Abhängigkeit, Ungewissheit und Ungläubigkeit, Fehlerhaftigkeit, Scheitern, Katastrophen und Tod. Vielen Dank für das Wasser. Und ich möchte wieder zwei herausgreifen, die auch viele von uns betreffen, mit denen viele von uns Erfahrung haben, nämlich die Angst und die Depression. Beginnen wir mit der Angst. Als Psychotherapeut wissen Sie natürlich, dass Angst ein riesiges Thema in unserer Kultur ist. Aber weil es nicht schick und schon gar nicht männlich ist, Angst zu haben, hört man von diesem Thema so gut wie nichts. Doch es gibt Zahlen, die belegen, wie hoch der Angstpegel in unserer Gesellschaft ist, wenn man sich die Medikamente oder die Versicherungen anschaut.
Genau. Ja. Also Angst hat eine schlechte Presse sozusagen. Mhm. Ja. Also Angst ist negativ bewertet und man sollte sich nicht erwischen lassen dabei, dass andere auf die Idee kommen, man hätte Angst. Das ist der Zustand. Ich bin einmal in einem Interview gefragt worden, Herr Retzer, leben wir in einer Angstgesellschaft? Ja, da habe ich gesagt, nein, wir leben nicht in einer Angstgesellschaft, sondern wir leben in einer Angstbekämpfungsgesellschaft. Ja. Und der Grund, weshalb die Angst sozusagen bekämpft wird, hat seine Ursache darin, dass die Angst für etwas Negatives angesehen wird und deshalb aus der Welt geschaffen werden muss oder bekämpft werden muss, dass sie nicht stattfindet. Ich versuche in meinem Buch das hohe Lied der Angst zu singen, sozusagen das Lob der Angst, ja, weil ich das wirklich für ein großes Missverständnis oder für etwas Hochproblematisches halte. Wir alle, wie wir hier in diesem Raum sitzen, wir stammen von den Ängstlichen ab. Wäre die Angst vor vielen 10.000 Jahren aus der Welt geschaffen worden, würden wir alle nicht hier sitzen. Die Ängstlichen haben überlebt, die ängstlich sozusagen in der Höhle geblieben sind und nicht die Furchtlosen, die Angstfallen, die rausgegangen sind aus der Höhle und sich vom Mammut und vom Säbelzahntiger haben hinmachen lassen. Das heißt, wir verdanken zunächst mal unsere Existenz der Angst oder denjenigen, die sozusagen an dieser Ressource, an dem Vermögen der Angst festgehalten haben. Angst ist eine positive Ressource, eine Fähigkeit, ja, die wir uns aber häufig verkneifen. Sie ist vielleicht vergleichbar mit dem psychologisch die Angst und körperlich vielleicht mit dem Schmerz. Der Schmerz hat auch eine schlechte Presse. Ja. Ich kann Ihnen als Arzt sagen, wenn Sie das Ziel erreichen würden, schmerzlos zu sein oder keine Schmerzempfindung zu haben, Sie werden wahrscheinlich keine 14 Tage überleben, weil Sie ständig an etwas anstoßen und Sie würden sich verletzen und Sie würden nicht merken, dass Sie angestoßen sind. Und so ähnlich kann man sich das auch mit der Angst vorstellen. Die Angst ist etwas, was uns, Friedrich Schiller hat das sehr schön formuliert, die Angst bewacht unseren Fürwitz. Das heißt, wenn wir vor bestimmten Entscheidungen stehen, soll ich in die eine, soll ich in die andere Richtung gehen, soll ich überhaupt gehen, dann kann uns Angst befallen und wir sind in der Situation, uns nochmal zögernd und zaudernd zu überlegen, wollen wir eigentlich überhaupt gehen und wenn, dann nach links oder nach rechts. Die Angst macht Verbesserungsvorschläge. Und zwar seitdem wir wählen, seitdem wir Entscheidungen treffen können, ob wir nach links oder rechts gehen. Ja, das unterscheidet uns von Steinen, von Pflanzen und von Tieren. Tiere wählen nicht. Tiere werden entlastet vom Wählen durch ihren Instinkt. Ja? Das Tier muss sich nicht überlegen, ob es das Fernsehprogramm oder jedes Fernsehprogramm anschauen will, muss sich nicht überlegen, ob es diesen Roman lesen will oder jenen Roman. Katzen lesen relativ wenig Romane. Das heißt, wir sind diejenigen, die die Möglichkeit haben, Mögliches in Wirkliches zu überführen. Das heißt, Entscheidungen zu treffen. Eine Entscheidung ist immer nur dann eine Entscheidung, wenn es mindestens zwei Optionen gibt. Wenn ich also die Möglichkeit habe, mindestens zwischen dem einen und dem anderen zu entscheiden. Und in dem Moment kann die Angst einen befallen, weil wir nicht wissen können, was ist jetzt die richtige Entscheidung. Das nennt man Risiko. Weil sich erst in der Zukunft herausstellen wird, was möglicherweise die falsche Entscheidung ist. Und das ist, wenn man so will, die Angst. Kleine Kinder haben keine Angst. Die sind mehr oder weniger von ihrem Instinkt geleitet. Wir werden sozusagen in die Angst sozialisiert. Ein wichtiger Teil der Reife, der Entwicklung von uns Menschen ist, dass wir Angst empfinden. Sie kennen vielleicht alle dieses berühmte Märchen von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen. Der hat ein Defizit, der hat sozusagen noch nicht gelernt, was das Fürchten ist. Ja? Aber das ist uns ein Stück weit heutzutage abhanden gekommen. Interessant ist ja auch die Sprachformulierung. In der Psychiatrie gibt es häufig Beschreibungen für Diagnosen oder für Phänomene, die mit einem Defizit verbunden sind. Antriebsschwäche, ja? Das heißt etwas, was zu wenig ist. Es gibt keine Diagnose einer Angstschwäche oder ein Angstdefizitsyndrom. Dabei wäre das ein Grund dafür, weil das wäre tatsächlich ein unnatürlicher Zustand. Die Angst ist also etwas, was uns, wenn man so will, klug werden lässt. Man könnte sogar so weit gehen, dass wenn wir wirklich uns menschlich behandeln, dann haben wir Angst. Ich habe Angst, also bin ich. Und ich kann Ihnen sagen, vor den Angstfreien fürchte ich mich. Weil die sozusagen nicht in einer zögernden, zaudernden Position sein können. Ja? Also die Angst ermöglicht kluges Handeln, wenn man so will.
Zögern, zaudern ist ja deshalb wichtig. Das sind zwei unscheinbare Sätze, die Sie geschrieben haben, aber die mir unheimlich entlastend vorkommen, weil Sie sagen, bei den meisten persönlichen Entscheidungen fehlt gleichzeitig das Kriterium dafür, welches die richtige Entscheidung wäre. Und die meisten Fragen, die für uns bedeutsam, ja lebenswichtig sind, sind unentscheidbare Fragen und es gibt darauf keine einzig richtige Antwort. Also da sind wir, glaube ich, auch oft verblendet, dass wir denken, es gibt das Richtige und ich müsste das Richtige eben schnell erkennen und mich dafür entscheiden.
Genau. Es gibt natürlich Antworten darauf, was das Richtige ist, aber das sind die Banalitäten. Ja? Also wenn man so die Beantwortung der Frage, wie viel ist 2 und 2, da gibt es eine richtige Antwort. Sie müssen nur nachrechnen, das ist 4.
Aber ob man zum Beispiel heiraten soll oder nicht heiraten soll, wer hat das gesagt?
Die schwierigste Frage.
Aristoteles, du wirst beides bereuen.
Kierkegaard hat es auch gesagt.
Kierkegaard.
Ja. Aber ich glaube, da muss man gar nicht Aristoteles sein. Das weiß jeder, der einige Zeit gelebt hat, dass das eine der unbeantwortbaren Fragen ist. Das heißt, die wirklich für uns relevanten Fragen, wie sollen wir leben? Welche Entscheidungen sollen wir in unserem Leben, das sollen wir überhaupt eine Entscheidung treffen? Das sind Fragen, die durch Ungewissheit, wenn man so will, auf der Grundlage von Ungewissheit beantwortet werden müssen. Und wenn sich dort Angst einstellt, Angst im Sinne der Befürchtung, wie soll ich in die eine oder andere Richtung, dann kann das etwas Menschliches sein, weil es nochmal deutlich macht, wir sind diejenigen, die nicht über die letztliche Rationalität die Antwort über richtig und falsch verfügen. Und es kann uns noch mal deutlich machen, dass wir möglicherweise eine Entscheidung treffen, die sich aber auch als die falsche herausstellen kann. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Entscheidung, ja? Dass wir sozusagen fehlersensibel bleiben. Wir lernen aus den Erfolgen ziemlich wenig. Erfolg macht träge und blöd. Wir lernen aus den Fehlern. Das heißt, wenn wir die Möglichkeit haben, unsere Entscheidung unter der Prämisse der Angst, wenn man so will, zu fällen und dann auch damit zu rechnen, dass es die falsche Entscheidung ist, haben wir die Möglichkeit, etwas zu lernen. Ja? Ein Österreicher hat das sehr schön zusammengefasst, Robert Musil, wir irren vorwärts. Ja? Und ich glaube, da kann Angst ein wichtiger Ratgeber sein, dass wir auch dort Entscheidungen nicht treffen, an denen wir auf Biegen und Brechen festhalten, auch wenn sie möglicherweise unser Leben kosten. Ich glaube, den Herrn Merkel, den ich vorhin erwähnt habe, das war jemand, der hat auf Biegen und Brechen sozusagen in Treue fest zu seiner Entscheidung gestanden. Ich bin jemand, der sein Leben bis zum letzten Atemzug kontrollieren will.
Lob des Irrtums ist auch ein eigenes Kapitel in dem Buch, auf das jetzt aber nicht näher eingehen
vielleicht
können.
Vielleicht kann ich zur Angst noch ein bisschen was sagen. Ich will das natürlich überhaupt nicht leugnen, dass es auch Angstphänomene gibt, die hochproblematisch sein können. Wir kennen das alle. Ja? Also was ich jetzt geschildert habe, ist quasi der natürliche, normale Umgang mit der Angst, der aber inzwischen auch nicht so normal ist, weil die Angst eine so schlechte Presse hat. Aber es gibt natürlich auch Zustände, die einen oder anderen möglicherweise von Ihnen kennen, ich als Psychotherapeut kenne die sehr gut, wo wir nicht die Angst sozusagen benutzen können, sondern wo die Angst uns im Griff hat. Ja? Und die Frage stellt sich aber, wie schaffen wir es, eine Situation zu erzeugen, in der die Angst uns im Griff hat. Und der Königsweg dazu ist, die Angst zu bekämpfen. Je mehr wir die Angst bekämpfen, indem wir uns nichts anmerken lassen, dass wir Angst haben, indem wir alles Mögliche dagegen auffahren, gegen die Angst, also die Angst sozusagen zum Gegner zu machen und nicht zu einem Freund, der uns begleiten kann, dann fügen wir der Angst immer mehr Energie und Kraft zu und die Angst wird immer stärker und überschwemmt uns mit all diesen schwierigen Situationen, die wir alle kennen.
Sie schreiben dazu, das finde ich ist wichtig zu wissen, leider kann der Kampf gegen die Angst nicht gewonnen werden, denn weder ist die Angst kapitulationsbereit, noch kann sie besiegt werden. Im Gegenteil, der Kampf gegen sie stärkt sie. Das sind wieder die falschen Ratschläge. Eben, wir bekommen den Ratschlag, dass wir die Angst bekämpfen sollen und dadurch wird sie aber stärker, statt dass sie weniger wird. Die Energie, die gegen die Angst ins Feld geführt wird, nimmt sie auf und wird dadurch immer stärker. Und eine Zusammenfassung dieses Kapitels, beschreibt Arnold Retzer so, nicht die Angst erzeugt schlechte oder depressive Stimmung, sondern ihre Bekämpfung. Mir scheint es, es ist eher so, dass fürchterliche Dinge passieren können, wenn Menschen verzweifelt und unvernünftig versuchen, ihre Angst zu vermeiden, sie loszuwerden oder in den Griff zu bekommen. So viel zum Thema der Angst, die aufgewertet gehört. Jetzt noch zum Thema der Depression. Vielleicht ganz kurz zu Beginn, wie wird Depression in der psychiatrischen Diagnose definiert oder was empfinden Menschen, die an einer Depression leiden?
Also ich will da eingehen drauf, aber ich will Ihnen kurz etwas vorlesen. Ich war vor ein paar Wochen in Österreich, in Linz, zu einer Lesung und habe da zufällig in einer Zeitung folgende Anzeige gesehen. Da wird geworben für eine Studie über Depression. Überschrift lautet: Sie fühlen sich besser, aber nur nicht so, wie es sein sollte. Mhm. Mit der klinischen Studie zur Depression wird ein zu prüfendes Medikament bewertet und untersucht, das gemeinsam mit ihrem derzeitigen Antidepressivum SSRI, das nennt man ein Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, das ist eine bestimmte Gruppe von Antidepressiva, eingenommen wird, um herauszufinden, ob es die andauernden Symptome der Depression lindert. Ich fand das eine sehr bemerkenswerte Anzeige, weil hier schon deutlich wird, man sollte in einer bestimmten Art und Weise sein. Man sollte, also es genügt nicht, wenn man sich besser fühlt, sondern es sollte so sein, man sollte sich so fühlen, wie man sich heutzutage zu fühlen hat. Ja? Das heißt, psychiatrisch ist die Depression definiert als ein Zustand des zu niedrig von etwas. Also zu niedriger Antrieb, zu niedrige positive Stimmung, wenn man so will. Man kann ja noch weitergehen, man kann sagen, es gibt häufig solche Symptome, die geschildert werden, Schlafstörung und ein wichtiges Symptom, das Gefühl der Gefühllosigkeit. Ja? Das heißt, die Depression ist kein trauriger Zustand, das wäre ja ein Gefühl, sondern es ist häufig ein Gefühl der Gefühllosigkeit. Und was ein wichtiger inhaltlicher Bereich ist der Depression, Depression hat in den meisten Fällen das große Thema Schuld. Das heißt, der Depressive fühlt sich schuldig oder der Depressive erklärt andere für schuldig, die ihm etwas schuldig geblieben sind. Also anders ausgedrückt, Depressive fühlen sich so, dass sie sich selbst etwas schuldig geblieben sind oder andere ihnen etwas schuldig geblieben sind. So viel vielleicht zunächst
einmal. Okay, also wichtig, was in dieser Anzeige kam, es gibt eine Differenz zwischen einem Sollwert, so sollte es sein und so ist es, ja. ganz allgemein formuliert. Dem 9. Kapitel geben Sie die Überschrift Gebrauchsanleitung zur Herstellung von Depressionen. Gebrauchsanleitung zur Herstellung von Depressionen. Soll das etwa heißen, wir stellen unsere Depressionen selber her, Depressionen sind hausgemacht, ich selber bin der Depressionsproduzent. Wir meinen ja viel eher, die Depression überfällt uns, die depressive Stimmung steigt irgendwie mysteriös, aber vor allem ohne, dass wir etwas damit zu tun haben, in unserem Inneren hoch. Oder sie kommt wie ein Schicksal über uns. Und dann sagen wir gern, das Schicksal ist ein mieser Verräter oder das Leben ist nicht fair. Wie entstehen Gefühle und Stimmungen?
Gefühle sind immer hausgemacht. Ja? Also wenn ich sage, Sie haben mich geärgert, Herr Köp, ja? Dann ist das natürlich sprachlich oder ist das eine sprachlich gängige Formulierung, ist aber natürlich Quatsch. Sie haben keine Chance, mich zu ärgern. Ich ärgere mich immer höchstpersönlich selbst. Das heißt, ich gebe Ihnen allenfalls die Möglichkeit, durch bestimmte Verhaltensweise, die Sie zeigen können, mich zu ärgern. Das heißt, ich bin bei den Gefühlen immer mit von der Partie. Gefühle, so beschreibe ich das, entstehen durch Bewertungen bestimmter Situationen, mit denen wir zu tun haben. Ja? Bewertung im Sinne von gut, böse, richtig, falsch. Man bewertet sich selbst als stark oder schwach, als aktiv oder passiv. Das heißt, der Produktionsort von Gefühlen sind Bewertungen. Sie haben das vorhin sehr schön zusammengefasst nochmal. Bei der Depression geht man normalerweise davon aus, man ist Opfer einer Depression. Irgendetwas passiert mit einem und man ist dann, wenn man so will, bestimmten Zuständen, zum Beispiel Depressionen, ausgeliefert. Das wird in den letzten Jahren ist es so, dass man Opfer eines bestimmten Hirnstoffwechsels ist. Also im Synapsenspalt zwischen unterschiedlichen da haben die Neurotransmitter irgendwie verrückt gespielt und dann hat man eine Depression. Ich wollte einfach eine Gegenposition mal einnehmen und wollte mir überlegen, das ist in meiner psychotherapeutischen Haltung eines, was ich versuche immer durchzuführen, dass ich mir überlege, was tut jemand, um einen Zustand herzustellen, über den er sich beklagen oder leiden kann. Weil das ein aus meiner Sicht nützlicherer Gedankengang ist, als dass man Opfer von etwas ist. Wenn man etwas herstellen kann, kann man durch das Weglassen dieses Herstellens Einfluss nehmen auf das, was einen Leidenden macht oder was einen klagen lässt. Ja? Also vielleicht, ich komme auf die Depression zurück, aber um dieses, das ist ein...
Ich habe noch viele Fragen dazu.
Komplexer Sachverhalt. Also ja. Wenn wir zum Beispiel davon ausgehen, ein Problem wäre eine Beule am Kopf, ja, die beklagen Sie, da leiden Sie drunter und Ähnliches. Da kann ich Ihnen als Arzt garantieren, diese Beule am Kopf verschwindet durch Nichtstun spätestens nach einer Woche. Wenn Sie diese Beule am Kopf chronifizieren wollen, ja, also sozusagen zu einem dauerhaften Leiden machen wollen, müssen Sie aktiv etwas tun. Sie müssen spätestens am Ende jeder Woche gegen eine Mauer laufen. Ja. Also wenn das ein plausibler Gedanke ist, dann besteht die Behandlung der Beule am Kopf auch nicht aus einer Bindegewebstärkungstherapie, dass das Ding nicht mehr rausflutscht, sondern es besteht darin, dass man sich möglicherweise überlegt, dass es vernünftig sein kann, nicht am Ende jeder Woche gegen die Mauer zu laufen. Also das ist der Gedankengang dabei. Ja? So, es ist so, dass die gängige Vorstellung der Psychiatrie im Moment die ist, Depressionen sind biologisch bedingt, also durch Hirnstoff, durch Inbalancen im Hirnstoffwechsel. Ja. Jetzt ist es gleichzeitig so, dass die diagnostizierten Depressionen bzw. der Kampf der Depression unendlich zugenommen hat in den letzten Jahrzehnten. Wir haben am Anfang darüber gesprochen. Die Hardware von uns Menschen, dazu gehört der Hirnstoffwechsel, ändert sich nicht innerhalb von Jahrzehnten. Also es ist fragwürdig, ob diese Hypothese der Biologie im Hirn tatsächlich eine tragfähige ist. Aus meiner Sicht hat sich aber in der Software, sozusagen in den Vorstellungen, die wir von uns haben, in den Ansprüchen, die wir an uns haben, in den Ansprüchen und Vorstellungen, die uns umgeben, in den letzten Jahrzehnten unendlich viel getan. Heute ist in Deutschland das Unwort des Jahres wieder gewählt worden. Jedes Jahr wird in Deutschland, in der Nähe, wo ich herkomme, in Mannheim, wird ein Unwort des Jahres, immer so mit einem moralischen Unterton, das ist ein bisschen unanständig, das Wort, gewählt. Vor 10 Jahren wurde ein Unwort, also ich finde das eine hervorragende Eigenschaft, diese Unworte des Jahres, weil wenn man sich nach denen erkundigt, weiß man, was los ist in unserem Land, in unserer Kultur. Vor 10 Jahren wurde ein Unwort des Jahres gewählt, das hieß Ich-AG. Das heißt, die Vorstellung, dass wir unser Leben, unser persönliches Leben, wie eine Aktiengesellschaft organisieren sollten. Das heißt, mit möglichst hohen Renditen. Wir sollten gut aufgestellt sein. Und wenn wir dabei versagen, dann sind wir selbst schuld. Es ist ein Managementfehler. Ja? Das heißt, aus meiner Sicht kann man Depressionen auch so beschreiben, die werden hergestellt, indem unendlich hohe Ansprüche oder Sollwerte, wie ich das sage, an sich selbst herangetragen werden, im Hinblick auf Erfolg, auf ein gelingendes Leben und Ähnliches. So hoch wird die Latte gehängt, dass man sie reißen muss. Und dann ist man, wenn man die Vorstellung hat, wir haben es selbst in der Hand, wir sind die Schmiede unseres Glückes. Auf unsere Autonomie kommt es an, auf niemand anderen. Wir haben die Kontrolle in unserer Aktiengesellschaft, die wir unser Leben nennen. Wenn wir es dann nicht schaffen, dann sind wir schuld. Schuld ist das zentrale Thema der Depression. Ja? Oder um nochmal ein anderes Beispiel zu erwähnen, Probleme, unter anderem auch Depressionen, sind nichts anderes als negativ bewertete Soll-Ist-Wert-Differenzen. Damit meine ich, wir schauen uns an, wir schauen unser Leben an und dann stellen wir einen bestimmten Ist-Zustand fest. Wir haben aber eine Vorstellung, wie wir sein sollten, wie unser Leben sein sollte. So ähnlich wie eine Zentralheizung. In einer Zentralheizung ist ein bestimmter Sollwert eingegeben, 25 Grad Raumtemperatur im Thermostat. Jetzt misst die Zentralheizung die aktuelle Raumtemperatur, das wäre der Ist-Wert, 15 Grad Celsius. Jetzt bewertet die Heizung diese Differenz von 15 zu 25 Grad negativ. Jetzt hat die Heizung ein Problem. Probleme sind dazu da, aus der Welt geschaffen zu werden. Also fängt die Heizung an, das Problem zu lösen. Schmeißt den Brenner an, erzeugt Heizenergie, heißes Wasser, das durch die Rohre gelaufen wird und ähnliches. Gelingt der Heizung es, den Ist-Wert 15 Grad Celsius auf 25 Grad Celsius hochzufahren, hat sie kein Problem mehr, weil es keine Differenz zwischen Ist und Soll gibt. Verständlich? Jetzt kann es aber sein, aus welchen Gründen auch immer, Polarwinter, das Gebäude, das Haus ist schlecht isoliert, dass die Heizung, pathetisch ausgesprochen, bei dem Versuch, ihr Problem zu lösen, ihre Existenz aufs Spiel setzt. Sprich, kaputt geht. Ja? Und das ist aus meiner Sicht häufig die Situation, wie wir sie beschreiben können, zum Beispiel bei Depressiven. Es gibt dort ungeheure Ansprüche an sich selbst, unter Umständen an andere, was sein soll. Diese Ansprüche werden nicht bestätigt. Der Ist-Wert kommt dem Soll-Wert nicht entgegen. Das Problem des Depressiven ist, er hält weiter an dem Soll-Wert fest, wie es sein soll. Das Ergebnis ist massive Schuldgefühle. Man hat versagt, das ist ein Selbstmanagementfehler und ähnliches. Insofern ist der Depressive wieder einer oder viele sind wieder welche, die halten fest an bestimmten Sollvorstellungen, die mit dem Leben nicht vereinbar sind.
Das ist ein Kampf, den man nicht gewinnen kann. Sie beschreiben 6 eindrückliche Fallbeispiele von Depressionen. Aus einem möchte ich ganz kurz vorlesen. Frau Rosenkranz ist 53 Jahre alt und seit 4 Jahren von ihrem Mann geschieden. Sie glaubt, in ihrer Ehe alles gegeben zu haben, was sie habe geben können und ihrem Mann nichts schuldig geblieben zu sein. Das möchte sie von ihrem Mann anerkannt wissen. Sie möchte von ihm, mit dem sie schließlich 22 Jahre verheiratet war, richtig gesehen werden. Sie hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, diese Anerkennung zu bekommen. Und dieser Kampf, schreiben Sie dann, durch diesen Versuch, eben, das wäre der Sollwert, diese Anerkennung zu bekommen, wird das schmerzhafte Erleben des Unrechts schließlich zum Maß aller Dinge. Das Leben wird zur ständigen Enttäuschung. Man wird schließlich kaum je genug geliebt. Man wird schließlich kaum je genug gewürdigt, geachtet, belohnt. Das heißt, so gerecht behandelt, wie es einem nach eigenem Dafürhalten zusteht. Doch je größer der Ehrgeiz ist, umso magerer erscheint das Ergebnis. Das wäre auch ein Beispiel für eine solche Soll-Ist-Wert-Differenz.
Ein sehr schönes Beispiel, weil da wird deutlich, dass wir alle, mich eingeschlossen, ja, Sie auch, dass wir Vorstellungen haben. Vorstellungen von unserem Leben, Vorstellungen davon, wie, welche Werte in der Welt zählen, welche Werte erfüllt werden sollen. Das sind alles diese Soll-Vorstellungen. Ja. Und dann leben wir also eine Vorstellung ist ein wunderbares Wort, wir stellen sozusagen die Vorstellung vor uns, zwischen uns und die Welt. Wir können gar nicht anders. Wir können die Welt, unsere Erfahrung nicht unmittelbar wahrnehmen. Das wäre so ähnlich, wie wenn wir in die Sonne schauen würden, ohne Filter, also ohne Schutz der Augen, dann würden wir unser Augenlicht verlieren. Ja? Jetzt ist es so, wir haben uns eine bestimmte Vorstellung entwickelt, zum Beispiel Frau Rosenkranz, heißt sie, ja. Die Vorstellung, dass es gerecht zugeht, dass das, was sie glaubt, was sie gegeben hat in dieser Ehe, dass ihr das zusteht, dass das ausgeglichen wird, also ein gerechter Handel. Das ist nur dann ein Problem, wenn man die Vorstellung hat, es geht gerecht in der Welt zu. Wenn man an dieser Vorstellung festhält, hat man eine gute Möglichkeit, jeden Morgen tief gedrückt wieder aufzuwachen, weil auch in der Nacht die Gerechtigkeit sich nicht hergestellt hat. Ja? Das heißt, der Weg, der Depressive hält sozusagen fest an Vorstellung, obwohl das Leben sein Veto eingelegt hat. Wir machen uns eine Form, wir bringen unser Leben in eine Form, das ist die Vorstellung, und das Leben zerbricht diese Form. Ja? Das haben wir alle, wenn wir eine Zeit lang gelebt haben, alle erfahren. Es gibt keinen Mensch, der das nicht erfahren hat. Jetzt kommt es darauf an, was machen wir mit dem Veto, das das Leben gegen unsere Vorstellung einlegt. Ja? Der Depressive hat häufig die Vorstellung festzuhalten an dem, was er sich mal entwickelt hat, an die Vorstellung der Gerechtigkeit, am Soll. Ja? Alles soll so bleiben, wie es einmal war. Der Depressive trennt sich nicht von den Vorstellungen. Und ich habe es etwas flapsig in einem Kapitel genannt. Tote Gäule werden weitergeritten. Ja, jeder Cowboy weiß, dass man nicht besonders weit kommt damit. Es ist auch keine Vergnüglichkeit, tote Gäule weiterzureiten. Aber indem an einer überlebten, an einer mit dem Leben nicht vereinbaren Vorstellung festgehalten wird, tötet man ein Stück weit das eigene Leben. Man nimmt das Bild, was man vom Leben sich gemacht hat, wichtiger als das eigene Leben. Ja? Und das macht auch das Gefühl der Gefühllosigkeit der Depressiven aus. Damit wären wir schon bei der Frage, was ist gut sozusagen, was man Depressiven raten kann oder was Depressive sozusagen nicht nur tun können, um die Depression zu erzeugen, sondern möglicherweise wieder rauszukommen. Wären wir da schon?
Ich möchte noch einmal noch kurz bleiben zwischen diesem
jetzt
Soll.
Jetzt muss ich seine Vorstellung hier auch berücksichtigen.
Genau, zwischen Soll und Ist. Ich möchte noch einmal ein paar Zeilen vorlesen, eben weil mir die so treffend vorkommen. Depressionen lassen sich als ein Versuch verstehen, problematische Erfahrungen zu verarbeiten und ein Problem oder mehrere Probleme gleichzeitig zu lösen. Etwas ist nicht so, wie es sein soll oder wie man es erwartet. Der Lösungsansatz bei der Depression besteht darin, an den alten Ansprüchen festzuhalten. Dabei kann es sich um Ansprüche an einen selbst oder an andere handeln. Depressionen sind der Versuch, mit Enttäuschungen umzugehen, ohne die eigene Haltung oder die Situation zu verändern. Dieser Ansatz ist nicht erfolgsversprechend. Im Gegenteil, plötzlich sind wir die Gefangenen unserer Lösungsversuche. Wir finden aus der Depression nicht mehr heraus. Ein Ausstieg aus der Depression ist nur möglich, wenn wir auf den Lösungsversuch, alles soll wieder so werden, wie es war oder so, wie ich es mir vorstelle, verzichten. Wenn wir auf diesen Lösungsversuch verzichten. Ob das allein mit der Empfehlung Eckhard von Hirschhausens gelingt, öfter mal zu lachen, ist fraglich. Wut und Tränen dürfen hilfreicher dabei sein. Sie können den Weg freimachen für den Ausstieg aus der Depression. Aber bevor wir zu Wut und Tränen kommen, noch etwas, was mir sehr gut gefallen hat. Sie schreiben, wir haben eine Wahl zwischen Lebensbildern und dem Leben und erzählen da eine schöne Geschichte von Vincent van Gogh.
Also das ist eine sehr beeindruckende Geschichte, eigentlich keine Geschichte, sondern ein beeindruckender Film. Es gibt einen Film von einem japanischen, dem berühmtesten japanischen Filmregisseur Akira Kurosawa, den kennen vielleicht einige von Ihnen, der kurz vor seinem Tod einen Episodenfilm gedreht hat, also kurze 10-minütige Episoden. Der gesamte Film heißt Kurosawas Träume. Und da gibt es eine wunderbare Episode von einem japanischen Malertouristen, der im Van Gogh Museum in Amsterdam ist, in ein Bild hineinsteigt, in diese berühmte Brücke von Lanlois von Van Gogh, wo es immer um die Frage geht, der Verbindung zwischen Bild und Abgebildeten, zwischen Landschaft und Landkarte, ja? Also zwischen Lebensbild und Leben. Und er läuft durch Bilder, Schrägstrich Landschaften Südfrankreichs und trifft dann auf einem dieser berühmten Weizenfelder Van Gogh malend. Ja? unterhält sich mit Van Gogh und Van Gogh hat so einen Verband um den Kopf und der japanische Tourist fragt den Herr Van Gogh, was ist da passiert? Und Van Gogh sagt, ich habe gestern versucht, ein Selbstporträt zu malen und das Ohr ist mir nicht gelungen, also habe ich es einfach abgeschnitten. Eine wunderbare Geschichte, weil hier wird sozusagen demonstriert, dass im Hinblick auf das Ziel der Aufrechterhaltung eines Bildes von einem Selbst, des Selbstporträts, man Ohren abschneidet. Und so gibt es viele Menschen, ja, das müssen nicht nur Depressive sein, sondern andere, die zur Aufrechterhaltung eines bestimmten Bildes von sich selbst, eines Lebensbildes, einer Vorstellung, ihr Leben beschneiden, ja, um das Bild aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, es ist günstiger, dem Leben den Vorzug zu geben und nicht den Bildern des Lebens.
Also er hätte besser das Selbstporträt korrigiert, als sich selber am Körper korrigiert.
Absolut. Ja. Ich glaube sogar, dass zum Leben dazugehört, ständig Selbstporträts zu korrigieren. Also in unserem Alter oder sowas, wenn wir immer noch dasselbe Selbstporträt malen würden, dieselbe Vorstellung von uns, wie wir sie mit 16 hätten, ja, da wären wir abend dran.
Jetzt muss ich noch einmal zurückkommen auf das, was viele Ihrer Kollegen...
Also ich zumindest.
Ja, ich genauso. Aber viele Ihrer Kollegen Psychiater machen, wir haben noch viele hier im Land, die sagen ja eben, wie Sie das schon erwähnt haben, die Depression ist gar keine psychische, psychiatrische Krankheit, sondern ist eigentlich eine organische Krankheit. Die Depression ist eben eine Stoffwechselstörung im Gehirn. Es wird da offenbar auch gerne der Vergleich mit einem Kuchenrezept hergenommen. Da braucht es bestimmte Stoffe und wenn was fehlt, dann gibt es halt keinen richtigen Kuchen. Und gegen diese Vorstellung der biologischen Psychiatrie sind Sie sehr scharf. Und Sie schreiben in einer Fußnote, man sollte eigentlich die Werbung verbieten, die behauptet, es handelt sich eben um ein Stoffwechselproblem. Meistens sagt man einen Serotoninmangel, darum brauchst du Serotonin und dann ist das ganze Problem gelöst.
Also es ist eine ganz schräge Hypothese, die aber scheinbar den Eindruck macht, weil sie so seriös, also über die Verwendung von Serotonin und Neurotransmitter, das sind ja so Hypnosewörter, Serotonin, Neurotransmitter, dass sie eine sozusagen ungedeckte Glaubwürdigkeit hat. Eine ganz schräge Hypothese. Ich sage nicht eine Lüge, sondern eine Hypothese. Ja? Aber wenn man so will, mit dieser Hypothese wird operiert, als wäre sie sozusagen eine bewiesene Tatsache, sozusagen eine Wahrheit. Das kann sein, ich habe keine Ahnung, möglicherweise stellt sie das irgendwann raus. Heutzutage ist es eine ziemlich, wie ich finde, schräge Hypothese. Aber die Folgen dieser Hypothese, wenn die Menschen mitgeteilt werden, ist, dass der Depressive nichts mehr mit seiner Depression zu tun hat. Er ist ja sozusagen Opfer seiner Biologie. Ja, das heißt, die Vorstellung, die ich Ihnen jetzt eben entwickelt habe, dass wir mit dabei sind, indem wir bestimmte Sollwerte entwickeln, indem wir bestimmte Sollwerte, die uns angeboten werden, zu unseren eigenen machen, ja, dieser Ansatz, der ist eigentlich ein unvernünftiger oder ein verrückter, wenn das nur etwas mit Biologie zu tun hat. Und entsprechend wird natürlich auch umgegangen damit. Also wenn zum Beispiel ein Depressiver einem Psychiater oder einem Psychotherapeuten von Schuld, die er auf sich geladen hat, spricht, dann wird das sehr schnell als depressiver Schuldwahn denunziert. Ja? Und es wird sehr schnell sozusagen aufmunternde Gespräche, ich verkürze das ein bisschen, ja, über Antidepressiva und Ähnliches. Das heißt, es gibt ein Tabu, wird dort aufgebaut, die Frage zu stellen, was haben Sie sich zu Schulden kommen lassen? Ich habe das sehr häufig erlebt, dass Patienten erstaunt waren, wenn ich diese Frage gestellt habe, weil sie über Jahre hinweg immer sofort abgelenkt worden sind von der Feststellung, dass sie Schuld auf sich geladen haben. Indem über die Schuld gesprochen werden kann, die Schuld ist ja nichts anderes als eine negativ bewertete Soll-Ist-Differenz, kommt langsam, wenn man so will, diese Vorstellung von sich selbst in den Blick. und darüber zu verhandeln, die sozusagen zum Thema zu machen, ob dieses Lebensbild dem gegenüber man nicht gerecht geworden ist, dessen Anspruch aber man weiter auf Verwirklichung hat, ja, um damit ins Gespräch zu kommen, das scheint mir ein durchaus vernünftiger und in vielen Fällen dem menschlichen Leben angemessener Umgang damit zu sein.
Durch die Medikamente wird, so schreiben Sie, das soziale Dilemma des Depressiven unsichtbar und unlösbar. Und noch eine Anmerkung ist natürlich wichtig, diese biologische Definition ist die Voraussetzung, um Millionen von Antidepressiva gewinnbringend verkaufen zu können.
Natürlich. Also vielleicht um Missverständnis aus der Welt zu schaffen, ich bin nicht prinzipiell gegen Medikamente. Mir geht es nur um die Bedeutung, man kann keine Medikamente verordnen als Doktor, ohne dass man nicht damit eine bestimmte Bedeutung auch produziert. Dass man sagt, du hast im Grunde genommen mit deiner Depression nichts zu tun, du hast das Unglück, dass du einen bestimmten Stoffwechsel im Hirn hast. Ja? Dadurch werden diese uns umgebenden Sollterrorismen, um es etwas pointiert zu formulieren, wie wir sein sollen, dass wir die Ich-AG sein sollen, dass wir erfolgreich sein sollen, dass wir super Väter, super Mütter, super Ehemänner, super Ehefrauen sein sollen, dass wir daran festhalten, es gibt Gerechtigkeit auf der Welt, dass das, was wir geben, in welchen Beziehungen immer, dass wir das in gerechtem Maße zurückbekommen, dass wir es in der Hand haben, unser Leben zu einem Glücklichen zu machen. Diese Dinge kommen nicht zur Sprache. Die sind sozusagen sprachlich exkommuniziert, wenn wir nur von Biologie ausgehen.
Im Buch ist sehr eindrücklich beschrieben, diese Schritte, Wut und Tränen, wie man die falschen Hoffnungsbilder, die falschen Tröstungen, die Illusionen erkennen, darüber trauern und dann loslassen kann. Auch ein ganz interessantes Kapitel über das Vergeben ist drinnen. Ich möchte, bevor wir zum Schluss kommen, nur etwas noch fragen, was mir persönlich wichtig ist. Mir ist seit einiger Zeit, und besonders seit ich Ihr Buch gelesen habe, immer wieder aufgefallen, wenn ich das Programm vom Bildungshaus St. Arbogast lese, das Sankt haben Sie weggelassen in der Zwischenzeit, von Arbogast lese, das ist ein katholisches Bildungshaus in Vorarlberg, dann fällt mir auf, dass dort auch unheimlich viel Hoffnungsbilder und Programme in Richtung Selbstoptimierung angeboten werden. Und ich stoße eigentlich bei niemandem auf Verständnis, wenn ich das kritisch finde. Nur ein paar Beispiele, Stichworte, also über was dort geredet wird oder wie die Seminare oder Vorträge angepriesen werden, wörtlich zitiert. Also da ist die Rede von erotischer Spiritualität oder vielleicht könnte man auch sagen spirituelle Erotik, die sexuelle Lust und Leidenschaft in Zusammenklang mit der Liebe Gottes bringt. Oder ein Leben in Liebe und Selbstmächtigkeit. Oder die ganze Wahrheit über Gott, die Welt und unser eigenes Selbst. Oder Harmonisierung der Lebensenergie. Körperlich, seelisch und geistig ausbalancieren. Unseren Körper, unsere Emotionen und unsere Gedanken entspannen und harmonisieren. Chancen zum Heilwerden, zum Freiwerden von alten Verstrickungen und Verletzungen. Auf sanfte Weise mehr Kraft, Klarheit und Lebendigkeit erreichen. Starten statt warten, speziell für Frauen, dem Leben selbst eine neue Richtung geben, über mich selbst bestimmen, mir selbst Ziele setzen und diese selbst verfolgen, alte Verhaltensmuster erkennen, verändern und loslassen, um neue Fertigkeiten im Umgang mit uns und unseren Mitmenschen anzueignen, durch Sinnlichkeit zum Sinn der Liebe, Liebende lernen, sich wohltuend und heilsam aufeinander zu beziehen. Sie lernen den Mut finden, Wünsche zu äußern und sie zu erfüllen, Vertrauen und Intimität zu entwickeln, in der Sexualität die Seele des Partners, der Partnerin zu erkennen. Ich könnte jetzt 10 Minuten so weiter zitieren, das sind nur ganz wenige Beispiele, die ich genommen habe. Wenn ich das lese, fühle ich mich nachher immer ganz mickrig, weil also kaum etwas von dem lebe ich, und da hätte ich also unheimlich viel in allen Bereichen Handlungsbedarf, um das zu erreichen.
Also mir geht's auch, aber ich bin auch ein Stück weit neugierig geworden. Also ich habe mir zum Beispiel überlegt, wie könnte das passieren in der Sexualität? Wie war das, die Seele des Partners?
Die Seele des Partners oder der Partnerin, ja, erkennen.
Das finde ich ein interessantes Modell. Also ich weiß nicht, wie das, eine bestimmte Art von Vögeln wäre das wahrscheinlich. Oder? Aber es klingt nach schwerer Arbeit. Ja, was man da alles machen muss. Also jetzt kann man nicht nur einfach, oder man sollte nicht nur einfach das altbekannte rein rausspiel bei der Sexualität machen. Jetzt muss man zusätzlich noch Seelen erkennen.
Ja, ja, auch den Zusammenklang mit der Liebe Gottes.
Auch das, ja. Also ich will mich jetzt nicht zu polemisch äußern, aber ich bin grundsätzlich skeptisch, wenn mir gesagt wird, wie viel wieder gearbeitet werden muss. Ja, also wir sind ja umzingelt, also das ist schon merkwürdig, sagen wir mal so, aber wir sind ja umzingelt von Arbeitsaufträgen. Wir müssen Beziehungsarbeit machen, wir müssen Erziehungsarbeit machen und so weiter und so weiter. Ja. Und auch das ist wieder so eine Vorstellung, die uns da nahegelegt wird, dass wir, damit unser Leben gelingt, schwer arbeiten müssen an dem Leben und immer noch mehr hinzu. Also nicht nur Sex haben, sondern auch noch Seelen erkennen. Und dann möglicherweise auch noch Gott und Ähnliches. Ja? Und das halte ich für ein problematisches Unterfangen. Wenn Leben so etwas wäre wie Lebenskunst, also ein Kunstwerk, dann gibt es aus meiner Sicht zwei Arten von Kunstwerken, mit denen wir es zu tun haben. Es gibt Kunstwerke, die entstehen, indem der Künstler den Dingen etwas noch hinzufügt von dem, was vorhanden ist. Der Maler fügt der leeren Leinwand Farbe hinzu und daraus lässt er das wunderbare Bild entstehen. Und es gibt Kunstwerke, die entstehen durch Weglassen. Der Bildhauer haut den überflüssigen Marmor weg und lässt daraus die wunderbare Skulptur entstehen. Wenn diese Metapher der Lebenskunst, wenn man so will, Sinn haben soll, dann meiner Ansicht nach eher in der zweiten Form, dass wir weglassen sollten, ja? Dass wir auch solche Arbeit sozusagen weglassen sollten. Und ich glaube, dass das mit einem humaneren Leben verbunden ist. Dass möglicherweise, wenn wir unsere Vorstellung mit 16 und jetzt vergleichen und die nebeneinander stellen, dass sie sich wahrscheinlich unterscheiden, dass von den ursprünglichen Vorstellungen einiges weggelassen wurde bisher, ja? Wenn es gut gelaufen ist und dadurch ein gutes Leben möglich. Das Zweite, was mir auffällt bei dieser Auflistung, ist, dass dort sehr viel an nicht nur Arbeit, sondern an Selbstmächtigkeit nahegelegt wird. Dass wir es in der Hand haben, was zu tun ist, damit das und das Gute herauskommt. So erzählen wir uns natürlich, man muss gar nicht katholisch oder spirituell irgendwie gut drauf sein, so erzählen wir uns ja häufig unser Leben. Indem wir so tun, als wäre unser Leben eine Aneinanderreihung von autonomen Entscheidungen. Weil ich damals so und so entschieden habe, deshalb bin ich jetzt dort und dort. Bei genauerem zaudernden, zögernden Nachdenken werden wir aber häufig dazu kommen, dass die entscheidenden Wendungen, die unser Leben genommen hat, nicht unsere autonomen Entscheidungen waren, sondern da ist uns etwas widerfahren. Da haben andere oder andere Situationen, der Zufall, wenn man so will, Einfluss auf uns genommen. Insofern ist die Frage der Selbstmächtigkeit oder der Selbstoptimierung auch wieder ein Stück weit, ja, etwas übertrieben, also eine Lebenslüge gegenüber dem, was uns tatsächlich widerfährt. Also ich glaube, dass zum Beispiel Widerfahrniskompetenz, also zu akzeptieren, dass einem etwas widerfährt, was man auch nicht in der Hand hat, zu einem gelungenen Leben viel mehr nötig ist als Selbstoptimierung. Das ist aber nicht einfach. Heutzutage werden kleine Kinder schon in einem Gefängnis der guten Laune gefangen gehalten. Ja? Da Tränen, Verzweiflung von Kindern stören, meistens die Eltern. Und es wird sehr früh chemisch eingegriffen, indem die Kinderschokolade angeboten wird und zum Verfüttern gebracht wird. Und dadurch, wenn man so will, die Tränen, die Verzweiflung von Kindern, die Trauer von Kindern möglichst schnell wieder in gute Laune produziert wird. Was diese Kinder lernen, ist, dass Schokolade gut gegen Tränen sind. Was sie nicht lernen, ist etwas, das nenne ich Widerfahrenskompetenz. Also Selbstregulation. Das, wenn man verzweifelt ist, wenn man Tränen hat, wenn man traurig ist, das Leben dennoch weitergehen kann, ja, und man nicht sofort chemisch, psychotherapeutisch, familientherapeutisch mit Coaching, wenn man so will, die Tränen aus den Augen sich wischen muss.
Ich blicke auf die Uhr. Es ist bald 21 Uhr. Wir haben 1,5 Stunden gesprochen. Wir haben vieles nicht besprochen, was in diesem Buch drinnen steht. Zum Beispiel ein atemberaubendes Kapitel über Hirndoping, über Ritalin und Antidepressiva und solche Dinge. Das Buch hat 335 Seiten und 242 Fußnoten. Der Titel wird dem Buch der Vielfalt und der Fülle dessen, was drinnen steht, nicht gerecht, auch die Rezensionen nicht. Drum, es lohnt sich in meinen Augen, wenn man ein nachdenklicher Mensch ist, sich mit diesem Buch gründlich auseinanderzusetzen und es zu lesen. Ich möchte abschließen mit dem, was Arnold Retzer am Schluss seines Buches schreibt, weil es, denke ich, kaum ein besseres Schlusswort gibt. Unsere miesen Stimmungen sind Ausdruck und Ergebnis unserer sehr persönlich erlebten und erlittenen Krisen. Sie werden aber durch die gesellschaftlichen Verhältnisse und unsere kulturellen Umwelten entscheidend beeinflusst. Der Ausweg besteht im Umdenken und Ablassen von dem, was wir bisher gedacht und was bisher getan wurde. Wie die Karre in den Dreck gefahren wurde, ist ja meist nicht die Methode, wie sie auch wieder herausgefahren werden kann. Aber wir sollten die Krisen und das Scheitern nicht so schnell als schlecht abtun und abwerten, sondern sie als eine ungeheure Chance begreifen. Sie bieten uns die Chancen der Veränderung. Wenn wir nicht länger autistische Leistungs- und Erfolgsmaschinen oder biologieterrorisierte Haustiere sein wollen, besteht unsere Chance gerade darin, kaputt zu gehen, das heißt, nicht mehr zu funktionieren. Wir erhalten dann die Möglichkeit, uns zu entziehen, unseren Widerwillen zu aktivieren und uns damit vor Selbstauflösung zu schützen. Wir können endlich der ständig perfektionierten Vernetzung mit Gott und der Welt und allen anderen auch ein Ende bereiten. Zu verlieren haben wir dabei nichts außer unseren Netzwerken, in denen wir uns verfangen haben und die uns gefangen halten. Abgekoppelt und mit etwas Distanz können wir sehen, wie Hoffnung uns blind, blöd und kriminell gemacht hat und zu einem lebensgefährlichen Wahn geworden ist. Das Wissen, Erfolg und Null-Fehler-Toleranz nicht nur dumm machen und unser Leben verkürzen, sondern beunruhigen, verunsichern, gefährlich sind und miese Stimmung erzeugen. Wir sehen und können es fühlen, wie uns und auch andere der unbeirrbare Wille zur Autonomie drangsaliert und zerstört. Und wir können schließlich sehen und fühlen, wie uns unsere Irrtümer, unsere Fehler und Niederlagen weiterbringen, uns klug machen und menschlich bleiben lassen. Wir können erkennen, dass die Akzeptanz unserer Abhängigkeiten uns autonom sein lässt, dass das Beste nicht immer gut ist und etwas weniger davon für ein gutes Leben und gute Stimmung ausreicht. Sich den Erfolgserwartungen zu entziehen erlaubt, sich selbst wieder in den Blick zu nehmen und die Frage zu stellen, wer man eigentlich ist. Dem verbreiteten, angeblich lebensklugen Motto »Erkenne, wer du bist« sollte man sich aber auch zu entziehen wissen. Die gegenwärtig bei weitem wichtigere, überlebenswichtige Aufgabe heißt, erkenne, wer du nicht bist. Lieber Herr Dr. Retzer, ganz herzlichen Dank. Toll, dass Sie dieses Buch geschrieben haben und besonders toll, dass Sie heute unser Gast waren.
Vielen Dank. Vielen Dank.
Ich darf zum Schluss noch ganz kurz danken. Danken bei den Kolleginnen und Kollegen, die uns technisch unterstützt haben. Günter Arich als Tonmeister. An der Kamera, an den Kameras waren die Stefanie Scherer und die Christine Branner. Die Regie geführt hat Jürgen Gorbach. Und das Video, das Sie hier gesehen haben, ist auch wie viele andere Videos von früheren Veranstaltungen auf unserer Homepage abrufbar. Ich bedanke mich besonders auch bei Gabi Pietsch, die die Voranmeldungen macht. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass das in der Zwischenzeit recht gut funktioniert mit der Anmeldung. Das erspart uns wirklich einiges an Stress und erleichtert unsere Arbeit. Ich danke Ihnen, dass Sie hierher gekommen sind. Wenn Sie das Thema vertiefen wollen, wie gesagt, Sie können den Vortrag noch einmal anschauen oder anhören oder downloaden und natürlich das Buch erwerben. Freundlicherweise ist Herr Bröll hier, der diese Bücher auch mitgebracht hat zur Vertiefung. Die nächste Veranstaltung ist heute in einer Woche. Da gibt es auf eine andere Art wieder etwas ganz Besonderes. Der Titel heißt Der alte König in seinem Exil. Das ist ein Abend mit Literatur, Musik und Gespräch. Im ersten Teil lese ich aus dem Buch von Arno Geiger vor, unterstützt von zwei Musikern. Und im zweiten Teil ist die Fachärztin Adelheid Gassner-Briem hier, die dann Fragen zum Thema Demenz und Alzheimer beantwortet. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich für dieses Thema interessiert haben. Ich war mir nicht so sicher, eben wenn man im heutigen Umfeld ein Thema anbietet, das miese Stimmung heißt, ob da wirklich auch Menschen kommen, aber es zeigt, es gibt sehr viele nachdenkliche Menschen in Vorarlberg. Vielen Dank, kommen Sie gut nach Hause.